Heute habe ich Andreas Kort zu Gast, Unternehmer und Papa, der das Problem der Unternehmensnachfolge in seinem Unternehmen Wertewachstum auf eine ganz besondere Art und Weise umgesetzt hat. Nämlich, er teilt die Verantwortung mit seinem gesamten Team. Andreas ist außerdem ein Experte für finanzielle Planung und hat mir persönlich geholfen, mein Ziel der finanziellen Freiheit zu definieren, da ich das vor Augen habe. Schön, dass du da bist, Andreas. Wie schaffst du es, für deine Familie da zu sein und dein Unternehmen zur geölten Maschine zu machen? Im Papapreneur, der Unternehmer-Podcast, teile ich, Bastian Senz, meine besten Strategien und lasse erfolgreiche Papas ihre Erfolgsgeheimnisse verraten. Los geht's! Andreas, du hast dein Unternehmen in eine Selbstorganisation umgesetzt, dass es jetzt nämlich sich selbst führt. Du hast die Verantwortung an dein Team übergeben. Hattest du einfach keine Lust mehr an Führung oder warum hast du es gemacht?
Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Das ist wie immer natürlich nicht nur eine Ursache dafür, wobei ich jetzt zumindest insofern etwas zurückrudern will. Mein Team wird das ja vielleicht auch mal irgendwann hören. Wir sind auf gutem Wege, dass ich meine Verantwortung los bin. Aber wir sind jetzt sicherlich noch nicht komplett am Ziel. Auf jeden Fall das Thema Selbstorganisation hat, glaube ich, zwei Hauptmotivationsquellen bei mir. Die eine ist eben die, dass ich selber für mich eben nicht nach einem Nachfolger suchen möchte, so wie ich im Zweifel oder auch in einigen Fällen für andere Kolleginnen und Kollegen im Markt die Nachfolge geboten habe. Und da ich weiß, wie schwierig das ist, überhaupt einen Nachfolger zu finden oder eine Nachfolgerin, war für mich die Idee, Selbstorganisation als Nachfolgelösung aufzubauen, einfach sehr bestechend. Das hat auch noch einen zweiten Grund. Das ist vielleicht dann eher der, na, wie soll man sagen, ethische, der Überzeugungsgrund, dass ich das Gefühl habe, dass unsere Demokratie als Ganzes ja schon häufig hinterfragt wird. Im Grunde in Unternehmen die Frage, wie kann man eigentlich im Unternehmen Demokratie leben, ja eigentlich noch weitestgehend unbeantwortet ist. Also faktisch haben wir in Unternehmen immer noch glasklare Hierarchien. Und für mich ist es irgendwo auch ein gesellschaftlicher Beitrag, dass wir diesen Knoten lösen, wie man als Leistungsgemeinschaft unterwegs sein kann und trotzdem und dabei eben demokratische Ideen verfolgt und dabei eben erfolgreich sein kann.
Mhm. Und das bedeutet ja, also ich weiß ja zum Beispiel, ihr habt ja gemeinsam auch entschieden hinsichtlich der Weiterbildung in meinem Unternehmen. Also das war ja dann letztlich auch so, dass es ja eine Person in eurem Unternehmen geben sollte, die dann auch das Marketing ja intern aufbaut. Und da habt ihr dann ja die Sensational Academy mit beauftragt später. Aber die Entscheidung habt ihr ja im Team durchgeführt. So, damals hast du ja selbst gesagt, hättest du jetzt einfach locker gesagt, okay, ich entscheide jetzt, aber der Prozess ist jetzt halt etwas längerer, kann ich mir zumindest vorstellen. Zumindest war das auch meine Wahrnehmung. Vielleicht kannst du dazu nochmal etwas kurz sagen.
Ja, also da geht es ja dann um die Frage, wie setzt man sowas überhaupt praktisch um im Unternehmen? Der wesentliche Punkt, oder es gibt da eigentlich zwei wesentliche Punkte, die man dafür sehen muss. Das eine ist, wie muss ein Organisationsaufbau sein, der selbst organisiert funktioniert? Und das zweite ist eben, wie werden Entscheidungen getroffen? Und die erste Frage, wie muss der Aufbau sein? Da sprechen viele auch in den Lehrbüchern von der sogenannten Kreisorganisation. Ich will es aber gar nicht theoretisch machen. Ich sage einfach nur so viel. Diejenigen, die die meiste Ahnung haben, sollen auch die Entscheidungen treffen. Und die, die am meisten betroffen sind, sollen auch am meisten an dieser Entscheidung quasi integriert sein. Und das sind eben bei uns die sogenannten Fachkreise. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die eben eine Person für diese Ausbildung entbehren müssen, die müssen diese Entscheidung eben auch mittragen. Sonst funktioniert es ja nachher im Team nicht, dann ist das der Mann mit der Sonderlocke und alle anderen müssen für den mitarbeiten und dann haben wir nichts gewonnen, sondern eher Stress im Haus. Also das war eigentlich der Kern des Prozesses, dass der Fachkreis dazu gehört wurde, integriert wurde und dann auch mitentschieden hat, wer denn dafür dann die richtigen Personen sind. Und insofern hatte ich es ein bisschen leichter. Das hat natürlich ein bisschen länger gedauert, weil die Kolleginnen und Kollegen sich eben erstmal abstimmen mussten.
Okay. Und also das finde ich ja ein mega spannender Ansatz, weil ja sonst immer gepredigt wird, also auch aus der Literatur heraus, es braucht einen Machthaber, der vor allem das Unternehmen nicht nur vertritt, sondern auch richtig nach vorne bringt. So, und das ist ja jetzt ein komplett anderer Weg. Und da hast du ja gesagt, vor allem hatte das den Hintergrund, das Thema Nachfolge vor allem, dass es dann sich das Unternehmen selbst führen kann. Gibt es denn darüber hinaus nochmal einen anderen Aspekt, den du jetzt darin siehst, der einfach von Vorteil ist für euer Unternehmen?
Also tatsächlich diese Frage, braucht es diese starke Person ganz oben, dieser Mythos, ich glaube, der ist genauso richtig, wie er falsch sein kann. Also wenn die richtige Person da oben sitzt, dann kann das total cool und gut funktionieren. Was wir ja aber einfach gerade sehen, ist, dass eigentlich immer weniger Menschen überhaupt bereit sind, in Verantwortung zu gehen, also zumindest in Führungsverantwortung. Das hört und liest man zumindest überall. Und dass damit also die Anzahl der Menschen, die überhaupt für Führungsaufgaben in Frage kommen, mal per se eher knapper wird, was ja eben auch unserer Biometrie hier in Deutschland geschuldet ist. Dass eben immer mehr Führungskräfte in Rente gehen, aber eigentlich gar nicht so viele nachwachsen. Das heißt, das Angebot an guten Führungskräften per se wird geringer. Und dann, und das muss man eben ganz klar sagen, ist eben das Risiko, dass man dann eben doch bei den wenigen, die man da hat, dann keine gute erwischt, wird ja dann umso größer. Also was liegt näher, als zu sagen, wir versuchen das Problem an der Wurzel zu packen und versuchen eben wirklich ohne Führungskräfte auszukommen. Und das ist tatsächlich bei uns noch ein bisschen radikaler, als das bei vielen, die Selbstorganisation anstreben, der Fall ist, weil da häufig die alten Hierarchien eigentlich noch bleiben. Die werden nur anders benannt. Und das ist eigentlich das, was wir wirklich versuchen, komplett auszuhebeln.
Hast du das eigentlich, also jetzt kann man das ja mal übertragen, in das Privatleben? Du bist ja selbst auch Vater. Würdest du das dort genauso handhaben?
Also ich meine, im Verhältnis zu den Kindern, ja, seitdem die erwachsen sind. Vorher ist das natürlich nochmal eine andere Geschichte. Aber trotzdem geht es natürlich ein Stück weit schon darum, so früh wie möglich als Eltern auch seine Kinder in Verantwortung zu bringen und denen Rollen zu geben, in denen sie auch schon in jungen Jahren irgendwie gerecht werden können. Ich glaube, jeder von uns kennt das, dass irgendwann mal Haustiere angeschafft werden und man dann eben der guten Hoffnung ist, dass die dann nicht verhungern, weil eben die Kinder sich drum kümmern. Und wir wissen alle, dass das meistens nicht so richtig klappt und dass man da als Eltern oft nachhelfen muss. Also insofern, es kommt immer auf die Rollen an und auf die Verantwortung, aber die Kernidee, dass man doch als Eltern auch will, dass seine Kinder Flügge werden, das ist doch aus meiner Sicht schon mittlerweile Common Sense. Auch wenn es dann nachher, wenn es soweit ist, schwerfällt. Das kann ich jetzt auch sagen, wo meine drei Töchter aus dem Haus sind. Aber was jetzt die zweite Ebene ist halt das Beziehungsleben, ne? Also Partnerin, Partner, je nachdem. Und da würde ich jetzt mal sagen, auch das ist, glaube ich, jetzt doch Common Sense, dass man sich in der Ehe oder in der Partnerschaft die Aufgaben auf Augenhöhe teilt. Und diese Konsententscheidung, die wir in unserem Unternehmen kultivieren, also Konsent nicht, ist nicht Konsens. Konsent ist ja eine Mehrheitsentscheidung. Und Konsententscheidung ist eben ein anderes Verfahren, das sucht nämlich den Weg des größten gemeinsamen Nenners. Und so geht man ja aus meiner Erfahrung zumindest auch in einer Partnerschaft vor, dass man irgendwo doch die große gemeinsame Schnittmenge sucht und auch nicht nach Mehrheit entscheidet, weil es nämlich da auch dummerweise gar keine gibt, idealerweise, ne? Sondern das sind halt zwei Stimmen. Und deswegen ist die Konsententscheidung, die man in der Familie trifft, aus meiner Sicht auch das Musterbeispiel für die Firma.
Okay. Und jetzt, wenn man da mal noch weitergeht, hast du mich ja auch beraten, was ja auch meine finanziellen Ruhestand und finanzielle Freiheit letztlich auch angeht. Und das hatte mir tatsächlich mal auch nicht nur so ein Gefühl gegeben, wo ich hin will, sondern vor allem mal eine konkrete Zahl. Und das fand ich für mich einen mega wichtigen Schritt, auch eine konkrete Zahl vor Augen zu haben, wonach ich jetzt einfach auch agieren kann. Und da hast du mir auch unter anderem so eine Grafik aufgezeigt. Guck mal, hier ist die Entwicklung deines Kapitals in der Holding. Und da hast du ja auch einen spannenden Ansatz gefunden, entwickelt, da nicht nur ja einfach nur eine Spardose zu haben, sondern dass die Spardose letztlich auch anwächst und vor allem auch gut investiert ist. Und wie gesagt, dass ich da mal eine konkrete Zahl vor Augen habe. Wie siehst du das eigentlich so? Sollte also die Unternehmer, dass die Unternehmer letztlich so eine konkrete Zahl vor Augen haben, wie gehst du da sonst immer mit den Unternehmern heran, dass die einfach auch so für die finanzielle Freiheit einen konkreten Plan haben? Wie gehst du daran?
Ja, also das ist natürlich eine ganz wichtige Aufgabe, dass ein Unternehmer eben nicht nur an sein Unternehmen denkt, sondern tatsächlich eben auch darüber hinaus an sich und seine Familie. Und dieser Teil der Planung kommt oft zu kurz, weil eben die ganze Energie darauf geht, das Unternehmen aufzubauen. Und dann bleiben eben sozusagen die Frage der Mittelverwendung, der Überschussverwendung und auch zielgerichteter Vermögensaufbau schon häufig auf der Strecke. Und für mich und auch für meine Kolleginnen ist es im Grunde Ehrensache, dass wir da eben tatsächlich auch die komplette Familie im Blick haben, dass wir sowohl eben den Unternehmer als eben auch die Partnerin von vornherein in so einer Planung mit sehen und dann natürlich dieses abstrakte Planungsthema so konkret wie möglich machen. Und das kann man mit Software schön veranschaulichen, aber am Ende ist es tatsächlich manchmal das Einfachste. Man hat so eine magische Zahl von, keine Ahnung, 3 Millionen oder sowas, auf die eben hingearbeitet wird, um zu sagen, das bedeutet dann finanzielle Freiheit für dich, für deine jeweils individuelle Lebensplanung. Und die kann bei jedem anders ausschauen. Aber wichtig ist eben, alles im Blick zu haben, nicht nur das Unternehmen, sondern auch die private Seite.
Und was würdest du sagen, sind so übliche Fehler, die Unternehmer mit ihrer Familie letztlich machen?
Ja, also diese Finanzplanung hat ja im Grunde vier Dimensionen. Und in allen vier Dimensionen kann man hervorragend daneben langen. Die erste Dimension, die, glaube ich, für viele die naheliegendste ist, ist die Rendite. Also wie lege ich das Geld an, so dass es tatsächlich auch wirklich für mich effektiv und klug und gut arbeitet? Wird häufig da schon der Fehler gemacht, dass man da vielleicht zu zaghaft, zu vorsichtig agiert. Und gerade wenn man eben jung ist, unterschätzt, welchen großen Hebel Rendite hat. Deswegen bin ich da zum Beispiel ein großer Freund von hohen Aktienquoten. Und das ist etwas, was man leider doch häufiger immer noch findet, dass das Geld dann irgendwie auf irgendwelchen Konten angespart wird und dann aber der Zeitpunkt zum Investieren verpasst wird. Also das wäre so Fehler Nummer eins. Zweite Dimension ist Biometrie. Auch das wird natürlich gerne übersehen. Der Unternehmer an sich hält sich ja selbst üblicherweise für unsterblich und unkaputtbar. Und diesem Risiko aber trotzdem eine gewisse Rechnung zu tragen, das ist eigentlich der zweite große Fehler. Also keine Absicherung für den Todesfall für die Familie ist nicht cool. Auch ein gewisser Berufsunfähigkeitsschutz als Grundsicherung, auch das vermisse ich häufig. Das passiert nicht so. Und das Thema Krankenversicherung ist nochmal so eine andere Baustelle, aber das ist auch eine Philosophiefrage. Genau, das ist die Biometrie. Rechtliche Vorsorge, drittes Feld. Klassiker wird meistens gar nicht gemacht. Also ein Testament mit 30, um Gottes Willen, wie kommt man denn dazu? Aber gerade bei Unternehmen ist es natürlich wichtig, dass nicht nachher die Kinder, die noch nicht volljährig sind, Erben sind und damit dann eben eigentlich gar keine Handlungsfähigkeit mehr für Nachfolger da ist, weil eben dann das Vormundschaftsgericht mit in der Geschäftsführung sitzt. Also auch ein, ich finde, sehr wichtiger Bereich, über den man nachdenken sollte. Und wenn man da alles richtig gemacht hat, spätestens jetzt, meistens wird halt die Steuerseite dann verpennt. Und es wird eben nicht gesehen, welche Möglichkeiten es gibt, steuerlich gefördertes Vermögen aufzubauen. Ja, da würde ich mal sagen, da kann man am meisten Chancen verpassen. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen unser Spezialgebiet, den Vermögensaufbau steuerlich optimiert dann zu machen.
Und ein wichtiger Aspekt, so habe ich ja eben auch schon gesagt, ist ja bei mir zum Beispiel das Investieren aus der Holding heraus in. Und da habt ihr dann ein besonderes Konstrukt ja geschaffen, weil wenn man jetzt mal, man könnte ja meinen, einfach in ETFs zu investieren, wäre ja über eine Holding ganz sinnvoll und sicher. Nur dann kommt ja eine andere Besteuerung ja mit rein und der Steuerberater würde die Haare zu Berge stehen, weil das Thema Buchhaltung davon ja etwas komplizierter ist. Vielleicht kannst du dazu noch mal so ein paar, ja, einfach Worte verlieren, wie da euer Ansatz ist, weil das fand ich zumindest auf dem Markt fast einzigartig.
Ja, vielen Dank. Also das ist in der Tat ziemlich smart. Und da hat mir ein Steuerberater auch, wir haben das quasi gemeinsam entwickelt, weil er eben auch gesehen hat, dass es am Markt im Moment da eine große Lücke gibt. Wir haben halt gemeinsam festgestellt, dass die Steuerfreiheit von Aktien natürlich, also von Aktienkursgewinnen, dass die nur mit 5% besteuert werden, erstmal per se total sexy ist. Das ist nochmal die Schippe obendrauf. Ich spare ja sowieso schon Steuern, wenn ich in der Holding das Vermögen aufbaue, also noch nicht in den privaten Bereich ausgeschüttet habe, weil ich dann eben meine 25% plus Soli auf die Ausschüttung nicht erst abführen muss, sondern ich kann das brutto weitersparen. Das ist schon mal super. Und wenn man jetzt weitersparen will und macht es durch ETFs, dann hat man eben da leider nur eine sehr hohe Komplexität in der steuerlichen Buchführung, weil eben die Fondsbesteuerung vom Gesetzgeber so komplex gestaltet wurde, dass die Banken das nicht eins zu eins so abbilden können, wie das eigentlich in einem unternehmerischen Depot abgebildet werden müsste. Das heißt, der Steuerberater muss eigentlich immer die Steuerabrechnung der Bank, die für Privatleute gedacht ist, umsetzen in eine Steuerabrechnung für ein Unternehmen. Und das ist ziemlich kompliziert. Bleibt man auf der Ebene von Einzelaktien, dann ist die Rechnung wesentlich einfacher für den Steuerberater. Und das ist im Grunde unser Ansatz, dass wir eben ein Depot konstruiert haben, eine Vermögensverwaltung, die aktienbasiert ist, die damit diesen steuerlichen Nachteil nicht hat und zugleich auch noch die Idee trägt, dass wir sagen, warum soll ich mir ein ETF kaufen, wenn eigentlich in diesem ETF doch nur, ich sage mal, eine überschaubare Anzahl von Aktien so richtig laufen. Und das ist so ein Stück auch noch unser Ehrgeiz, eigentlich da die Rosinen zu picken. Und das hat bisher ganz gut geklappt.
Also ich bin auch sehr spannend auf die weitere Entwicklung. Und ja, vielleicht nochmal, also jetzt merkt man ja so, das ist jetzt so die Klammer letztlich dieses Gespräches, für mich immer so das Thema Selbstorganisation. Und für mich ist das einfach auch so ein spannender Ansatz. Was hat das eigentlich mit dir selbst gemacht, wenn du jetzt so zwischendurch immer mal eine Entscheidung hättest direkt getroffen, so hinsichtlich einer Zusammenarbeit oder Kaufentscheidung oder sonstigen? Was hat das mit dir selbst gemacht in der ganzen Entwicklung? Weil das hatte ja auch gewisse Hürden.
Also natürlich, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und natürlich gibt es so Situationen, und das kennt, glaube ich, jeder Unternehmer, dass man beim Zähneputzen irgendeine geniale Idee hat. Und wenn man dann am Schreibtisch sitzt, dann wird sofort die Mail geschrieben und die Idee rausgehauen. Und die Mitarbeiter wundern sich vielleicht ein bisschen, reiben sich die Augen und denken, was hat er denn jetzt schon wieder geraucht oder auf welchem Seminar war er denn gestern gewesen? Und dann muss man eben erstmal seine Idee verkaufen. Das heißt, das Schöne ist, man kann ganz schnell ins Handeln kommen. Das Dumme ist aber eben auch bei dieser, ich sag mal, bei diesen schnellen Ideen, dass sie meistens dann nachher in der Umsetzung viel träger sind, weil eben dann das Team erstmal eigentlich nochmal mühevoll mit an Bord genommen werden muss. Andersherum, macht es schon Spaß, eben zu sehen, wenn das Team Ideen generiert, wenn aus dem Team Projekte entstehen und wenn aus dem Team heraus, also wenn man richtig merkt, die Wir-Intelligenz hat gesprüht und es war eben irgendwie besser als vorm Spiegel beim Zähneputzen mit sich allein. Und das ist eigentlich das, was mich immer wieder motiviert und auch aufbaut, da weiterzumachen, auch wenn es manchmal langsamer dauert und auch wenn ich die ein oder andere Zahnputzidee jetzt nicht mehr so richtig im Team loswerde. So ist es dann eben doch sehr befriedigend zu sehen, wenn eben gute Projekte aus dem Team heraus entstehen, tolle Dinge entstehen, gerade jetzt auch die ganzen Marketing-Ideen und auch die Projekte, das Projekt, was wir mit euch machen, das ist eben auch Eigendynamik des Teams. Und da bin ich total stolz drauf und sage, ja, das ist der Weg.
Und wem, welcher Zuhörer sollte sich jetzt vor allem angesprochen fühlen, auch das Thema Selbstorganisation mal anzugehen?
Also man kann natürlich jetzt erstmal ganz, schlicht denken, dass diejenigen, die im Moment schon über Nachfolge nachdenken, die Weisheit haben sollten, diese Teamvariante einfach schon mal mitzudenken und mitzuspielen. Das wäre sozusagen das eine, der eine Ansatz zu sagen, ja, ich setze auf diese Nachfolgelösung. Da gibt es natürlich noch ganz viele weitere Themen. Das hat ja auch was mit Geld zu tun und wem gehört nachher das Unternehmen etc. pp. Da könnten wir noch einen weiteren Podcast drüber machen, wie das dann hinten raus aussehen könnte. Aber ich glaube, dass das zu kurz geworfen ist und ich glaube, dass dieser Ansatz eigentlich jedem Unternehmer und jeder Unternehmerin gut zu Gesicht steht, zu versuchen, sein Team mit in die Verantwortung zu kommen. Jeder kennt, glaube ich, dieses Gefühl, wenn man vorne das Gefühl hat, man ist derjenige, der den Karren ganz alleine zieht. Und dieses Gefühl, das ist eben nicht immer beglückend. Und das zu teilen, zu sagen, da laufen jetzt, das ist nicht ein großer Karren, sondern das ist ein agiles Unternehmen und viele ziehen ein kleineres Päckchen, das macht schon Spaß. Und das zu orchestrieren und das Team dazu zu bringen, die Unterschiedlichkeiten zu stärken zu machen, das finde ich einfach auch eine fantastische Herausforderung. Und deswegen glaube ich, jeder sollte drüber nachdenken, weil es einfach verschenktes Potenzial ist, wenn man das Team einfach so von oben herabführt.
Also ich fühle das total. Ich weiß ja, mittlerweile habe ich ja auch ein COO, also die potenziell ja und mein ganzes Team, nicht nur potenziell, sondern mein ganzes Team ja auch operativ führt. Und daraus aus dieser Möglichkeit letztlich, dass die Person sich auch selbst befreit fühlt, Entscheidungen zu treffen oder auch Eigeninitiativ auch das Projekt oder auch das Unternehmen weiterzudenken, ist einfach ein neues Level, was ich dann auch jetzt seit über einem Jahr schon erfahre. Und von daher kann ich das total nicht nur unterstützen, sondern auch jeden dazu animieren. Das ist ja bei dir jetzt nochmal noch krasser mit der Selbstorganisation, weil da ja nochmal mehr Personen ja auch nochmal involviert sind, was bei uns jetzt tendenziell jetzt noch nicht der Fall ist. Aber würde schon sagen, das ist auch mal abseits von dem Thema Nachfolge generell ja auch ein sehr sehr guter Aspekt mal, den man mit reinbringen sollte, oder?
Definitiv. Also diese, ich meine, es ist ja mittlerweile auch völlig klar und Common Sense, dass man delegieren sollte und das passt ja, das steht ja jeder Führungskraft gut an, Verantwortung nach unten zu geben. Aber das ist eben sozusagen, Delegation ist quasi Selbstorganisation 1.0. Da bleibt dann aber immer noch an der Stelle die Richtung klar, nämlich es ging von oben nach unten und die Initiativen, die von unten nach oben entstehen können, haben in diesem Modell eben doch immer noch weniger Raum, weil meistens so viele Ideen von oben kommen, dass unten gar nicht mehr nachgedacht werden muss. Und das herumzudrehen und das Potenzial im Team zu wecken und zu nutzen, das ist aus meiner Sicht die Riesenchance und das ist total toll, wenn man das denn sieht, dass das dann kommt und dass das eben auch wirklich das Unternehmen voranbringt. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ein großes Potenzial hat, was beizutragen hat. Es liegt eben an der jeweiligen Führungskraft oder am Chef, ob dieses Potenzial sichtbar wird oder ob es eben schon erdrückt wird von den vielen Ideen und von dem vielen Sendungsbewusstsein, was dann schon von oben kommt. Und das, genau, das herumzudrehen, das ist aus meiner Sicht das Reizvolle.
Super inspirierend, Andreas. Ich danke dir vielmals für das super angenehme Gespräch.
Gerne doch, hat mich gefreut.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere sehr gerne den Papapreneur-Podcast. So verpasst du keine weiteren Folgen mehr. Und vielleicht kennst du ja auch den einen oder anderen Papapreneur, den diese Episode auch gefallen könnte. Und dann teile sie sehr gerne mit ihm.